Das Schweigen dehnt sich. Ich spreche und muss sprechen. So rede ich ihn an und sage es ihm. Kamerad, ich wollte dich nicht töten. Sprengst du noch einmal hier hinein, ich täte es nicht, wenn auch du vernünftig wärest. Aber du warst mir vorher nur ein Gedanke, eine Kombination, die in meinem Gehirn lebte und einen Entschluss hervorrief. Diese Kombination habe ich erstochen. Jetzt sehe ich erst, dass du ein Mensch bist, wie ich. Ich habe gedacht an deine Handgranaten, an dein Bajonett, an deine Waffen. Jetzt sehe ich deine Frau und dein Gesicht und das Gemeinsame. Vergib mir, Kamerad. Wir sehen es immer zu spät. Warum sagt man uns nicht immer wieder, dass ihr ebenso arme Hunde seid wie wir, dass eure Mütter sich ebenso ängstigen wie unsere und dass wir die gleiche Furcht vor dem Tode haben und das gleiche Sterben und den gleichen Schmerz? Vergib mir, Kamerad. Wie konntest du mein Feind sein? Wenn wir diese Waffen und diese Uniform fortwerfen, könntest du ebenso mein Bruder sein wie Kat und Albert. Nimm 20 Jahre von mir, Kamerad, und stehe auf. Nimm mehr, denn ich weiß nicht, was ich damit beginnen soll. Es ist still. Die Front ist ruhig, bis auf das Gewehrgeknatter. Die Kugeln liegen dicht, es wird nicht planlos geschossen, sondern auf allen Seiten scharf gezielt. Ich kann nicht hinaus. Ich will deiner Frau schreiben, sage ich hastig zu dem Toten. Ich will ihr schreiben. Sie soll es durch mich erfahren. Ich will ihr alles sagen, was ich dir sage. Sie soll nicht leiden. Ich will ihr helfen und deinen Eltern auch und deinem Kinde. Seine Uniform steht noch halb offen. Die Brieftasche ist leicht zu finden. Aber ich zögere, sie zu öffnen. In ihr ist das Buch mit seinem Namen. Solange ich seinen Namen nicht weiß, kann ich ihn vielleicht noch vergessen. Die Zeit wird es tilgen, dieses Bild. Sein Name aber ist ein Nagel, der in mir eingeschlagen wird und nie mehr herauszubringen ist. Er hat die Kraft, alles immer wieder zurückzurufen. Er wird stets wiederkommen und vor mich hintreten können. Ohne Entschluss halte ich die Brieftasche in der Hand. Sie entfällt mir und öffnet sich. Einige Bilder und Briefe fallen heraus. Ich sammle sie auf und will sie wieder hineinpacken. Aber der Druck, unter dem ich stehe, die ganze ungewisse Lage, der Hunger, die Gefahr, diese Stunden mit dem Toten haben mich verzweifelt gemacht. Ich will die Auflösung beschleunigen und die Quälerei verstärken und enden, wie man eine unerträglich schmerzende Hand gegen einen Baum schmettert, ganz gleich, was wird. Es sind Bilder einer Frau und eines kleinen Mädchens, schmale Amateurfotografien vor einer Efeuwand. Neben ihnen stecken Briefe. Ich nehme sie heraus und versuche, sie zu lesen. Das meiste verstehe ich nicht, es ist schlecht zu entziffern und ich kann nur wenig Französisch. Aber jedes Wort, das ich übersetze, dringt mir wie ein Schuss in die Brust, wie ein Stich in die Brust. Mein Kopf ist völlig überreizt. Aber so viel begreife ich noch, dass ich diesen Leuten nie schreiben darf, wie ich es dachte vorhin. Unmöglich. Ich sehe die Bilder noch einmal an. Es sind keine reichen Leute. Ich könnte ihnen ohne Namen Geld schicken, wenn ich später etwas verdiene. Daran klammere ich mich. Das ist ein kleiner Halt, wenigstens. Dieser Tote ist mit meinem Leben verbunden. Deshalb muss ich alles tun und versprechen, um mich zu retten. Ich gelobe blindlings, dass ich nur für ihn da sein will und seine Familie. Mit nassen Lippen rede ich auf ihn ein und ganz tief in mir sitzt dabei die Hoffnung, dass ich mich dadurch freikaufe und vielleicht hier doch noch herauskomme. Eine kleine Hinterlist, dass man nachher immer noch erst einmal sehen könne. Und deshalb schlage ich das Buch auf und lese langsam Gérard Duval, Typograph. Ich schreibe die Adresse mit dem Bleistift des Toten auf einen Briefumschlag und schiebe dann plötzlich rasch alles in seinen Rock zurück. Ich habe den Buchdrucker Gérard Duval getötet. Ich muss Buchdrucker werden, denke ich ganz verwirrt. Buchdrucker werden. Buchdrucker.